Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert, der Podcast, der Oberösterreichs Persönlichkeiten vor den Vorhang holt. Mein Name ist Gerald Polzer. Ich spreche heute mit Dr. Peter Aßmann, einem, wie soll man sagen, Kulturexperten, Kunstmanager, Künstler. Er ist ein wirklich sehr, sehr vielseitiger Mann und ich freue mich schon auf ein Gespräch über Kunst, Kultur und alles, was damit zusammenhängt. Wir sind per Du und deswegen begrüße ich dich. Servus, lieber Peter.
Servus, die Freude ist ganz meinerseits.
Lieber Peter, wir müssen in der Vergangenheit anfangen, weil deine Karriere ja fast beispiellos ist. Ich lese ein bisschen vor. Du hast Kunstgeschichte, Geschichte und Germanistik studiert, warst Leiter der Oberösterreichischen Landesgalerie, der Direktor der Oberösterreichischen Landesmuseen, Direktor des Palazzo Ducale in Mantua, Direktor des Tiroler Landesmuseums, also circa 30 Jahre lang Kulturmanager in den höchsten Ämtern. Was ist dir davon eigentlich am positivsten, am schönsten in Erinnerung aus dieser langen Zeit und, glaube ich, sehr ereignisreichen Zeit?
Ich habe grundsätzlich die Tendenz, dass ich mir die positiven Erinnerungen behalte. Also da hat es in jeder Stelle besondere Höhepunkte gegeben. Denke in Linz, das Kulturhauptstadtjahr und der damit verbundene Umbau, Neubau des Schlossmuseums, das war natürlich schon eine ganz große Aufgabe. Im Palazzo Ducale in Mantua war einfach eine doch eher verstaubte Institution zu beleben, die Besuchszahlen in ungeahnte Höhen zu treiben und natürlich dann auch große Kooperationsprojekte in diese kleine Stadt zu führen. Wir haben mit dem Louvre zusammengearbeitet, ein Großprojekt zu Giulio Romano inszenieren können. Und in Innsbruck, bin ja geborener Tiroler, so richtig, also war es ein bisschen hart, weil das waren die Corona-Jahre. Aber ich konnte durch die Schienen für den jetzt erfolgenden Umbau des Ferdinandeums, des zentralen Gebäudes, legen, konnte auch eine sehr schöne Großausstellung mit der ältesten Kunstakademie der Welt, Accademia delle Arti del Disegno, in Florenz organisieren. Also es gibt dann immer wieder Berührungspunkte, Großprojekte, aber auch kleinere Begegnungen, die das Leben einfach schön machen.
Woher kommt eigentlich deine starke Affinität zu Italien? Also die Nähe natürlich durch die Geburt, aber du hast sicher du hast eine besondere Nähe auch zum Italienischen.
Nun ja, es war natürlich das Urlaubsland meiner Eltern. Es war auch, wenn so ältere Tanten, ich komme aus einem riesigen Tiroler Klein, muss ich sagen, wenn die Tanten etwas besprechen wollten, das die Kinder nicht hören wollten, haben sie Italienisch gesprochen. Das hat mich unendlich gereizt. Also es gibt dann immer biografische Hinweise, aber letztlich nach meinem Studium in Innsbruck habe ich gewusst, ich muss aus dieser Stadt hinaus.
Ja.
Nach Wien wollte ich nicht. Ja. Und dann bin ich nach Florenz gegangen.
Und warum die Kunst?
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil es war mir schon sehr klar, dass es schwierig werden wird in diesem Feld, auch ja einen Lebensunterhalt schlichtweg zu erwirtschaften. Ich habe daher eine Art Sicherheitsstudium gemacht, das Lehramtsstudium Deutschgeschichte, weil einen Deutschlehrer braucht man de facto immer und Geschichte sollte man auch ein bisschen lernen. Ja, es ist eine umfassende Berührung, schon auch eine gewisse Prägung aus der Familie, allerdings eine sehr positive, alle im Zusammenhang mit der Volkskunst. Mein Vater ist passionierter Volkskundler und war auch hier ein Leben lang tätig. Und dann halt zunehmend das Interesse für zeitgenössische Kunst. Immer aber unter der Prämisse, unter dem Vorsatz, es gibt eine Kunst. Und es ist egal, ob die jetzt in Florenz im 15., 16. Jahrhundert entsteht oder, sagen wir, in Linz im 21.
Was hat dir eigentlich nach Linz geführt?
Zunächst einmal, ich sage immer, ein grausames innerösterreichisches Migrationsschicksal, denn meine Eltern haben eine Übersiedlung geplant gehabt und durchgeführt. Da war ich im zarten Alter von 9 Jahren. Also bin mitten in der Volksschulzeit aus dem sonnigen Innsbruck in das nebelige Linz der 1970er Jahre hineingeführt worden, habe eine völlig andere Sprache gesprochen. Jeder hat mir angeredet, wo kommst denn du her? Man hat mich oft als Kärntner angerufen, ja, was dann noch mal schwieriger war, weil das Verhältnis zwischen Tirol und Kärnten ist ja auch ein
etwas
ein traditionell angespanntes. Ja, und dann habe ich also meine Stahlstadt-Kinder-Jugendzeit in Linz zugebracht und habe aber immer in mir den Tiroler hochleben lassen, schon allein aus Widerstand heraus.
Ja, ja, also Andreas Hoferartig ein bisschen.
Andreas Hoferartig. Also wir haben einen sehr grausamen Lateinlehrer gehabt in der Schule und niemand hat getraut, sich ihm zu widersprechen. Und einmal hat er irgendwas abfällig über Andreas Hofer gesagt. Da bin ich wirklich, ich war immer in der vorletzten Reihe, da waren wir sehr gut aufgehoben in der Schule. Da habe ich wirklich aufgezeigt und gesagt, das stimmt doch nicht, ich als Tiroler muss. Und er war ganz überrascht, dass der Widerstand
gibt. Ja.
Also
mit schmetternder Stimme.
Genau, diese Situationen sind ganz lustig. Um aber dann sehr schnell auch in Tirol zu merken, weil dort habe ich halt dann sehr bald die Frage bekommen, wo kriegst du her? Mhm. Also das heißt, man gehört nirgendwo wirklich ganz dazu. Mhm. Und das ist ein ganz spannender Zustand.
Und wie bist du dann in die Kultur, ins Kulturmanagement gekommen?
Eigentlich wollte ich zunächst eine Forschungskarriere, respektive eine Unikarriere, und habe auch als Universitätsassistent in Innsbruck gearbeitet, zunächst ein Forschungsprojekt in Florenz durchführen können, am Deutschen Kunsthistorischen Institut, also einer international sehr guten Adresse, habe allerdings dann doch auch für mich gesehen, dass das eine sehr enge Sandkiste ist, mit sehr viel Konkurrenz. Und mir hat immer schon die Verbindung von Kunst und Leben interessiert. Also auch die konkreten politischen Hintergründe. Mhm. Habe dann ein Forschungsprojekt in Frankreich machen können, das sich genau damit beschäftigt hat, nämlich die Kulturpolitik der französischen Besatzung in Österreich. Sehr spannendes Thema, weil unser Österreich-Bild ganz stark dort fußt. Ja. Mhm. Die haben ein Kulturinstitut gegründet, Ausstellungen organisiert, Lesungen rundherum, einfach um klarzumachen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg Österreich wieder an seine eigene Tradition anknüpfen muss, unabhängig von der Deutschen oder halt abgetrennt von der Deutschen. Das war sehr spannend. Dann hat mir die Vermittlung immer sehr gereizt, also Kunstvermittlung. Mhm. Ich habe wirklich eine harte Schule diesbezüglich hinter mir, denn in den 1980er Jahren, als, damals hat man noch Führer gesagt, bei oberösterreichischen Landesausstellungen zu arbeiten, das war herausfordernd. Weil damals gab es ganz viele Menschen, die zum ersten Mal in Kontakt mit Kunst und Kultur gekommen sind. Da waren die Pfarrausflüge und so weiter vorprogrammiert im Hinblick auf die Landesausstellung. Und da musstest du dann zeitgenössische Kunst innerhalb von 15 Minuten versuchen, irgendwie an den Mann, an die Frau zu bringen.
Ja, zu vermitteln.
Und das hat mich sehr gereizt, habe ich gut gekonnt. Und so bin ich dann Schritt für Schritt auch in diese Felder hineingekommen. Mhm. Und dann, als ich nach Linz gekommen bin, sehr rasch eben die Galerie im Stifterhaus als kleine Fördergalerie des Landes Oberösterreich aufzubauen und dann die Landesgalerie zu übernehmen.
Was ich ja ausgesprochen interessant finde an deiner Person ist, dass du Kulturmanager warst und bist und zugleich aber auch Künstler. Du hast ja schon ab 1995, wenn man aufgeschrieben am Dangelberg, das ja damals eine wirklich legendäre Galerie war, ausgestellt. Und du hast das bis heute auch 30 Jahre durchgehend, arbeitest du als Künstler. Und wie kannst du es den Zuhörern am besten oder am einfachsten erklären, wie du arbeitest, weil du ja sehr viel auch mit Texten und Bildern
Ja, ich zu muss tun vielleicht hast. Dazu ausführen, dass ich mit, glaube ich, 15 Jahren mein erstes natürlich Liebesgedicht geschrieben habe und nicht wirklich bis jetzt damit aufgehört habe. Also das heißt, die Textarbeit, das Schriftstellerische, das ist schon sehr, sehr markant in mir angelegt gewesen. Und ich wollte auch letztlich immer einen schreibenden Beruf. Zwischenzeitlich wollte ich mal Psychiater werden und so. Aber und daher ist diese Textarbeit schon eine Konstante in meinem Leben. Habe ja auch sehr viele Bücher geschrieben. aller Art, sage ich jetzt ganz bewusst, also vom wildesten literarischen Werken bis hin zu sehr, sehr vermittlungsorientierten.
Ja.
Ich habe mein Pixi-Buch für Kinder zum Beispiel zur Kunst gestaltet. Das heißt aber in meiner persönlichen künstlerischen Arbeit, und da war ich mir sehr lange sehr unsicher. Man muss sich ja vorstellen, wenn du auf höchster Ebene in der Kunstgeschichte arbeitest, dann hast du einfach die Bilder der Kunst vor dir, in dir, bist ständig im Kontakt mit den kritischen Situationen zur Kunstgeschichte. Und da selbst eine Spur zu hinterlassen, jetzt nicht nur zur Selbstverwirklichung und zwecks der Gaudi unter Anführungszeichen, dann wäre es ein Hobby. Auch völlig in Ordnung. Aber mein Anspruch war ja, als ich mich dann wirklich dazu entschlossen habe, das zu verfolgen, professionell zu verfolgen, eben einen künstlerischen Beitrag zu leisten. Und der bestimmt sich halt sehr stark aus der Verbindung von Wort und Bild. Also aus so einer Arbeit am Zwischenraum. Es gibt auch so zwei Konstanten, die ich meiner Kunst immer zurechne. Das ist die Poesie, also die, sage ich, sehr emotionelle Erweiterung unserer menschlichen Realität, und die auch sehr stark politische Ironie. Denn wenn man Geschichte studiert, wenn man sich intensiv mit Hintergründen beschäftigt, dann kommt man schon im besten Falle zu einer leise lächelnden ironischen Distanz zum Weltgeschehen in der Geschichte. Und das sind die Dinge, die ich in meine Kunst einfließen lasse.
Mhm. Du engagierst dich ja sehr stark auch in der Flüchtlingsthematik. Ist das auch ein Teil der Arbeit? Dann fließt es auch in die Arbeit ein?
Grundsätzlich schon, weil mir einfach immer die menschliche Beziehungsebene als Grundthema ganz wichtig ist.
Mhm.
Kunst existiert nur aus einer menschlichen Beziehung heraus. Alleine für sich, ja, aber dann ist keine Kunst. Kunst wird sie erst, wenn sie sozial geteilt wird. Daher ist diese menschliche Beziehungsebene, die soziale Dimension, für mein Leben auch ganz wesentlich. Ja, ich bin seit Jahrzehnten bei SOS Menschenrechte im Vorstand engagiert und jetzt, wie soll ich sagen, seit einigen Jahren auch der Vorsitzende. Ich sage das ein bisschen zurückhaltend, weil mir auch hier die Teamarbeit das Allerwichtigste ist. Also wir haben einen wunderbaren Vorstand, der wunderbar zusammenarbeitet und schon damit auch so etwas wie die Achtung der Menschenrechte repräsentiert.
Mhm.
Einen sehr bunt gewürfelten Vorstand. Ich habe ja schon einmal jetzt den Spruch mit dem innerösterreichischen Migrationsschicksal gesetzt. Das heißt, kulturelle Differenzen haben mich immer interessiert. Und allein meine Tiroler Familie und meine oberösterreichische Familie, die sind so unterschiedlich in der Herkunft, in der kulturellen Zuordnung. Und das Spannende war für mich als junger Mensch, hier immer die unterschiedlichen Geschichten zu erfahren. Und das habe ich dann einfach ein Stück weit auch in eine größere Dimension bringen können. Jetzt in Italien, aber vorher war ich auch auf europäischer Museumsebene sehr engagiert und ja, konnte einfach sehr viel herumreisen. Meine Tätigkeit hat mich auch als Kunstkurator, ich sage immer, zwischen Chile und Shanghai hin und her geführt. Also ich habe schon auch ein Stück weit von der Welt gesehen.
Ja.
Und zwar nicht als Tourist, sondern eben in Kooperationsprojekten mit Museumsleuten. Und ich muss gestehen, Museumsleute sind normalerweise ganz gut informiert. Zum einen über die politischen Zusammenhänge, zum anderen aber auch, wo man gut essen gehen kann.
Ja,
also,
ja.
Das heißt, die Praxis des Lebens ist dort ganz gut verankert.
Mhm. Ja, und du kennst ja auch das Gefühl des, unter Anführungszeichen, Fremdseins ja sehr gut eigentlich, ne? Als Tiroler in Oberösterreich oder in denen vielen Funktionen auch im Ausland, wo du ja doch oft angenommen werden musstest und erkannt hast, was das bedeutet, nicht? Wenn man wohin kommt und fremd ist.
Das war natürlich vor allem in Italien ganz zentral jetzt auch als Erfahrung. Ich bin dort, also jetzt nicht der von allen willkommen geheißene Typ aus Österreich, sondern ich bin der Fremdling. Und wurde auch explizit als solcher bezeichnet. Man muss sich das einfach umgekehrt vorstellen.
Ja.
Wir haben letztlich immer so diese Touristenwahrnehmung, wenn wir halt das Geld hinbringen. Aber wenn du dort lebst und arbeitest, versuchst dir ein Leben zu machen, zumal in leitender Position, wo also dann auch markante Entscheidungen von dir abhängen, dann spielt das ganz schnell eine Rolle.
Mhm.
Und ja, ich meine, ich kann damit umgehen, ich weiß, wie es ist, nur wir bringen etwas weiter auf dieser Welt nur dann, wenn wir uns, und ich sage jetzt bewusst, für eine kulturelle Biodiversität entscheiden. Jede Monokultur ist zum Scheitern verurteilt, ist sowas von gefährdet. Das heißt, weiter bringt uns nur die Mischung.
Mhm.
Und die muss gut sein. Und die habe ich auch versucht zu leben.
Du, kommen wir zur Gegenwart. Du hast ja vor 2 Jahren gegründet, mit dem Leonhard Neuhauser zusammen, eine, das wirst du uns jetzt dann näher erklären, nennen wir es einmal Galerie, einen Vernetzungsort namens Kunstoffizin in Linz am Graben. Und um was geht's da genau? Was ist da der Hintergrund? Was ist die Idee hinter diesem Projekt?
Grundsätzlich möchte ich vorausschicken, dass die Arbeit im Museum über viele Jahrzehnte für mich sehr, sehr spannend war, sehr gut, sehr entwicklungsorientiert. Allerdings musste ich dann auch zur Kenntnis nehmen, dass sich die politischen Parameter sehr verändert haben.
Mhm.
Und ein Stück weit war es dann auch so, dass ich für mich gemerkt habe, ich bin einfach politisch nur mehr sehr schwer kompatibel.
Mhm.
Also bestimmte Erwartungshaltungen, die früher undenkbar waren gegenüber einem Museumsdirektor, sind heute selbstverständlich. Also nur Stichwort Demut, Unterwerfung, vorauseilender Gehorsam und so etwas. Oder halt dann mitmachen bei entsprechenden Strömungen.
Also genau das, was nicht deins ist.
Und da habe ich einfach für mich beschlossen, nein, das möchte ich nicht. Um dann natürlich auch zu sagen, ja, ich bin damals ja 59, 60, Pension kommt mir jetzt ein bisschen seltsam vor, überhaupt als Zustand der Ruhe. Wenn Pension, dann ist es schön, wenn ich also ein regelmäßiges Geld als der Summe dessen, was ich in meinem Leben eingezahlt habe, bekomme. Aber meine künstlerische Arbeit, meine Vermittlungsarbeit, auch meine kunstwissenschaftliche Arbeit, die werde ich fortsetzen, solange es irgendwie geht.
Mhm.
Und daher habe ich einen Ort gegründet, wollte danach wieder zurück nach Linz, der sich genau mit dieser Schnittstellensituation beschäftigt, nämlich Kunst zu vermitteln, allerdings auf unterschiedlichen Wegen. Daher auch der Name Kunstoffizien, die Offizien kennt jeder,
ja,
in Florenz.
Mhm.
Was die wenigsten wissen, ist, dass die Offizien sogenannte Landesdienstleistungszentrum von Florenz sind, also eine Tintenburg, die einfach mit der Kunst ein bisschen behübscht wurde. Offizien hat dann vor allem im 19. Jahrhundert eher als Wort bei uns die Bedeutung gehabt zwischen Werkstatt und Büro. Und genau dort sehe ich auch die Kunstoffizien. Wir sind Werkstatt für Ideen, für Gespräche, für ein Miteinander hin zur Kunst. Wir sind natürlich auch ein Büro schlichtweg. Und unter dem Aspekt Galerie zeigen wir zeitgenössische Kunst, die aber natürlich auch nahe dem Schwerpunkt positioniert ist, den auch ich vertrete, also Wort und Bild zusammenführt. Also sehr stark grafikorientiert, ist ein kleiner Raum. Die Menschen fühlen sich, so sagen sie mir, sehr wohl. Der Raum ist mir eigentlich begegnet. Und ja, ganz so wollte ich es nicht, aber irgendwie, wenn eine Begegnung positiv verläuft, dann kommt was draus.
Mhm.
Und das ist letztlich das Produkt. Also ein offener Kunstraum, völlig privat finanziert, ohne jegliche Förderung, ohne irgendwelche Unterstützung. Unterstützung sind die Menschen, die kommen, die bestimmte Dienstleistungen in Anspruch nehmen und oder einfach für sich ein Kunstwerk entdecken, das zu ihnen gehört.
Also praktisch, du unterstützt Kunsthilfesuchende.
Letztlich ja, also sowohl auch Künstler, weil wir uns also einfach überhaupt keine Gedanken machen, ob das jetzt gut strategisch verkaufbar ist oder uns irgendwo in der Werteskala der Zuordnung nach oben bringen, also irgendeinen Prominamen da hineinsetzen oder sonst was. Die Projekte, für die wir uns entscheiden, sind wirkliche Kunstförderungsprojekte. Mhm. Menschen, die vielleicht zum ersten Mal bei uns ausstellen, Menschen, die in einer neuen Phase ihrer künstlerischen Entwicklung stehen, Menschen, die vielleicht auf hohem Niveau etwas ausprobieren wollen. Oder auch bei bekannten Namen, kann man dann gern vertiefen, einen besonderen Aspekt ihres Werks, den man jetzt nicht a priori sofort in der Zuordnung parat hat. Mhm. Also meistens gibt es ja Künstler mit einer eher, unter Anführungszeichen, verkaufbareren Ware,
ja,
und eher interessantere, mhm, Experimentsituationen, vielleicht auch historischer,
ja,
Natur. Und wir sind natürlich auf der zweiten Seite.
Also du versuchst die andere Seite auch zu zeigen.
Ja, Kubin,
ja, ja,
andere Seite. Bei mir
gibt
so, ja, ungefähr einen halben Meter,
ja,
Bücher, die zu Kubin geschrieben oder herausgegeben,
ja, ja,
haben.
Ja, du bist ja großer Kubin-Experte.
Immer,
ja,
noch, ja, Sotheby's, Christie's und so weiter melden sich bei mir, wenn es Probleme gibt bei Kubin-Zuschreibungen.
Ja.
Das ist ganz spannend.
Ja, beziehungsweise einer meiner absoluten Lieblingsromane, die andere Seite.
Das freut mich zu hören, weil Kubin ist so vielfältig. Die Forschung von unserer Seite so weit fortgetrieben auch in dieser Verbindung von Bild und Wort. Also eben Kubiner Schriftsteller als so eine Art, mhm, Künstler, Philosoph, mhm, und nicht nur als Sex-and-Crime-Zeichner,
ja, ja,
wie er, ja, jetzt zuletzt auch bei einer Albertina-Ausstellung wieder hingestellt wurde.
Ja, ja.
Das ist einfach langweilig.
Mhm, ja. Ich finde, in dem Roman, das ist ja eigentlich, kann man sagen, der erste dystopische Zukunftsroman irgendwie, also das hat es vorher nicht gegeben, glaube ich, so eine Art von...
Also als wirklicher, du verwendest den richtigen Begriff, Dystopie,
ja, ja,
also das heißt als Ort der, ich sage es bewusst nicht Zerstörung, sondern der Veränderung.
Mhm.
Disruption. Disruption, ja, genau. Da sind die Parameter von Zeit und Raum einfach, mhm, aus den Angeln gehoben. Und das kurz vor dem Ersten Weltkrieg,
ja,
geschrieben, also,
ja,
wird auch, und das ist recht spannend für die Theorie der fantastischen Literatur, gerade in der französischen Literaturwissenschaft, mhm, sehr, sehr intensiv diskutiert. Und eigentlich ist Kubin in Frankreich als Schriftsteller fast bekannter als in seiner Funktion als Zeichner.
Ja, das führt übrigens sehr gut, also leitet über zum zweiten Projekt, das da parallel läuft, und zwar, du hast ja einen Kunstbuchverlag gegründet, namens Asman et Ed, also wie Edition, ne?
Ja, da muss ich jetzt sagen, der Name würde fast den Eitelkeitsvorwurf begründen. Hier muss ich vielleicht schon ausholen und, ja, die Lieblingsgeschichte meines Lebens erzählen.
Sehr gerne.
Ich bin eingeladen worden in den Iran, um dort die Museumslandschaft zu begutachten und einfach zu helfen, so als internationaler Museumsexperte. War sehr aufgeregt, weil ich war vorher noch nie im Iran. Und mein erster Termin war gleich bei der Direktorin vom Nationalmuseum, mhm, in Teheran. Und vorher hat man von Seiten der österreichischen Botschaft alles Mögliche beigebracht. Das darf man nicht tun, das Fußsohlen darf man nicht aufstellen, ja, das ist beleidigend und so weiter. Die war ein bisschen überfordert, ganz kurz, ja. Und gehe also zu der Direktorin hin und wir, on a parlé en français, und habe also dann gesagt, ja, es tut mir leid, ich bin zum ersten Mal in dem Land und wenn ich was falsch mache, bitte es nicht als Beleidigung aufzufassen. Sie nimmt meine Visitenkarte in die Hand. Ich muss dazu sagen, der Name Asman auf Englisch könnte auch, zumal von amerikanischer Seite, durchaus anders interpretiert werden. Und das ist mir zuletzt hin und wieder passiert. Und sie schaut die Visitenkarte an und schaut mich an und sagt, wer einen so schönen Namen hat, der kann nichts falsch machen.
Ja.
Und ich sage, ja, wieso, hallo und so weiter. Ich bin es eher anders gewohnt, so, das habe ich es nicht gesagt. Und sie sagt, ja, Asman. Asman ist ein Alt-Farsi-Wort, auch im Altarabischen, steht für die schönste aller Himmelsvorstellungen, ein dunkelblauer Himmel, der von, mhm, prachtvollen Sternen erleuchtet wird.
Mhm. Naja.
Und dann denke ich mir, eigentlich sehr spannend.
Geht's nicht.
Also, wenn ich jetzt vor der Wahl stehe, fahre ins Trumpland oder fahre zu den wahnsinnigen Mullahs, dann fahre ich lieber zu den wahnsinnigen Mullahs, weil dort bin ich zumindest als Name. Und wirklich,
ja,
jeder, der meinen Namen gesehen hat, wow,
ja,
der Schönste.
Ja.
Ich war dreimal im Iran und einmal habe ich dort auch ausgestellt und das war sehr spannend. Und da begleitet mich der Name. Und ich habe mir eben gedacht, das ist ein schöner Name für einen für einen Verlag. Man kann gleich eine schöne Geschichte erzählen. Der Buchverlag, wir wissen alle um die Krise der Bücher. Das heißt, das Buch meines Erachtens muss ein Spezialobjekt werden. Und das versuchen wir mit diesem Verlag. Alle Bücher erscheinen maximal in einer Auflage von 99 Exemplaren und sind alle nicht nur handsigniert, sondern von einem der beteiligten Künstler auch mit einer Zeichnung, mit einer Originalvignette, mit einer Originalspur versehen, also Einzelstücke. Und ich sage immer, es auch hier geht es um Entdeckungen. Ich habe ein Buch jetzt realisieren können mit italienischen Freunden über eine Künstlerin, die schamanistische Wurzeln der Navajo, die Nähe hat. Ihr Vater stammt von dort und sie selber arbeitet im Umfeld von Mantua als Tierbeschwörerin, Schamanin und Künstlerin, hat noch nie publiziert und so weiter. Und genau das ist spannend. Also wirklich Entdeckungsreisen in die Poesie, in die Literatur, aber immer mit einem Schwerpunkt auch hin zum Bildhaften.
Also faktisch, das ist Schrift und ein Bild.
Genau, also grundsätzlich ja. Muss jetzt nicht immer genau sein. Also natürlich kann der Text auch vorherrschen, aber die bildhafte Komponente muss in irgendeiner Weise immer bei der Publikation dabei sein.
Ja, Alfred Kubin hat die andere Seite ja gerne mit eigenen Zeichnungen illustriert. Ne?
Und ist dann zu einem der berühmtesten Illustratoren der 1920er Jahre geworden. Ich habe einmal einen Fachbeitrag drüber geschrieben, weil es gibt nämlich ganz lustige Dinge. Ich sage immer nur ein Beispiel. Er schreibt im Roman von einem Tempel, den der Ich-Erzähler ja leider nie gesehen hat und so weiter. Und gleich darunter setzt er die Illustration des Tempels. Also auch hier immer das Spiel mit der anderen Seite, mit dem anderen Gesicht. Und das ist sehr spannend.
Ja. Es gibt da zwei Formate, ne, glaube ich, von diesen Büchern, Alibra und Tasca.
Ja, das hängt ein bisschen einfach schlichtweg mit der Größendimension zusammen. Tasca heißt auf Italienisch die Tasche, also
das Taschenformat zum Einstecken.
Das zum Einstecken und so ein bisschen zum Blättern und das andere eher ein bisschen repräsentativer und größer.
Und abgesehen von Ausstellungen und diesem Verlag, ist ja auch möglich, man kann sich bei dir auch faktische Expertise holen.
Ich bin gerichtlich beeideter Sachverständiger, also und zertifiziert und so weiter, wie das heißt. Also das ist durchaus eine auch jetzt häufige Tätigkeit. Ich schreibe aber Bücher über, das letzte große Buch habe ich über den Franz Wiegele geschrieben, also ein markantester Kärntner Maler des Nötscher Kreises, unter Anführungszeichen, muss man alles diskutieren. Ja, ich versuche einfach wissenschaftliche Projekte, Vermittlungsprojekte weiter zu verfolgen. Aber was mir eben in Zeiten wie diesen auch sehr, sehr wichtig ist, auch das Kunstsammeln Stück weit zu forcieren. Kunstsammeln kann jeder. Das ist völlig unabhängig von einer finanziellen Situation. Man muss einfach das Interesse mitbringen. Und hier möchte ich gerne beratend tätig sein, bin es auch in Einzelfällen. Meistens traut man sich noch nicht recht, aber es hat sich schon herumgesprochen. Das Erstgespräch ist immer gratis. Also man kann sich an mich wenden und ich stelle meine doch sehr breite Erfahrung gerne zur Verfügung. Und dann schauen wir, welche Strategien hier weiter interessant sind. Also sowohl für den Anfänger wie also auch für den schon etablierte Sammler, die letztlich schon vieles zusammengetragen haben. Meistens fängt man ja als Ansammlung an, also wo man einfach ein bisschen was zusammentragt oder übernimmt. Oftmals weiß man dann mit dem Erbe auch nichts anzufangen. Und da gibt es immer Strategien, Möglichkeiten, das weiterzuentwickeln. Professionelle Hilfe ist hier gut, weil meistens macht man am Anfang viele Fehler.
Ja, die Zuhörer und Zuhörerinnen merken natürlich, uns rennt die Zeit davon. Das wusste ich von Anfang an, das wird ein ganz wunderbares Gespräch. Ich hätte zum Abschluss noch zwei kleine persönliche Fragen an dich. Und zwar, erstere Frage, was ist deine größte Stärke und was ist deine größte Schwäche?
darf ich es so formulieren? Diese Frage habe ich mir selber natürlich sehr oft gestellt. Ich habe also eine absolute Neigung zur Ungeduld gehabt und bei mir muss das, zeigt schon die Biografie, durchaus alles sehr schnell gehen. Das konnte ich ein bisschen ablegen, musste ich auch, weil der Körper macht einfach nicht mehr mit. Ja. Aber manchmal tendiere ich schon auch dazu, ungeduldig zu werden.
Mhm.
Stärke, ich glaube schon, diese Neugier, die immer auf Zusammenhänge ausgerichtet ist.
Mhm.
Also ich versuche wirklich erkenntnisorientiert in dieser Welt zu leben und letztlich was Gutes zu tun.
Ja.
Ich scheue mich nicht, als jemand zu bezeichnen, der die Zuschreibung Gutmensch nicht negativ sieht.
Nicht als Beleidigung.
Nicht als ganz Beleidigung, sondern wenn ich schaffe, als Gutmensch zu agieren, freue ich mich.
Ja.
Es ist mein Bemühen.
Ja. Was auch gut passt zur letzten Frage, dein Lebensmotto, der rote Faden in deinem Leben?
Naja, ich habe immer zwei Zitate. Eines Erich Kästner, ganz klar, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Bezieht sich auf alles im Leben.
Mhm.
Und das zweite stammt von Wilhelm Busch und lautet, wenn einer, der mit Mühe kaum gekrochen ist auf einem Baum, schon meint, dass er ein Vöglein wäre, so irrt sich der. Und die, wie soll ich sagen, Rahmensetzung für die eigenen Limitierungen, für die Vergänglichkeit etc., das ist mir schon sehr wichtig. Bei allen. Bei den größten Menschen, die mir begegnet sind und bei den kleinsten, unter Anführungszeichen.
Ja, das ist ein hochphilosophischer Abschluss, hätte ich gesagt. Peter, vielen, vielen Dank für dieses wirklich sehr schöne und ja, absolut vielseitige Gespräch. Danke dir noch einmal.
Danke dir für deine Fragen.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.